Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Demmer, schönen guten Tag. Sie wollten sich bewaffnen und den Bundestag stürmen, planten einen Umsturz des deutschen Staates. Gegen dieses Netzwerk aus dem Reichsbürgermilieu fanden heute Morgen bundesweite Razzien statt. 25 Personen wurden festgenommen. Über die Hintergründe erfahren Sie mehr zu Beginn dieser Sendung. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereitet die Menschen in Deutschland auf den bundesweiten Warntag morgen vor. Warum viele Menschen dennoch nicht erreicht werden können, darüber werden wir berichten. Und wir blicken zurück auf einen Hackerangriff in Schwerin vor einem Jahr. Ein Millionenschaden entstand. Wie andere Behörden aus diesem Vorfall lernen können, auch dazu mehr jetzt bei Deutschland heute. Rund 3000 Polizeibeamte waren heute Morgen unterwegs in 11 Bundesländern. Die Razzien fanden statt, um gegen ein Netzwerk aus dem sogenannten Reichsbürgermilieu vorzugehen. Geplant war ein bewaffneter Umsturz des Staates. 130 Objekte wurden deswegen in 11 Bundesländern durchsucht, 25 Menschen festgenommen. Unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Thüringen. Darüber spreche ich jetzt mit Florian Flade aus der Recherchekooperation von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Herr Flade, wer verbirgt sich genau hinter dieser staatsfeindlichen Gruppierung?
Das ist ein relativ großes Netzwerk, bestehend aus mindestens 50 Menschen, gegen die der Generalbundesanwalt da ermittelt. Und zum Kern dieser Truppe gehören ein Adliger, ein Prinz, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, aber auch ehemalige Angehörige der Bundeswehr, und zwar Angehörige auch der Spezialkräfte der Bundeswehr, das KSK und der Fallschirmjäger, aber auch ein Anwalt aus Niedersachsen beispielsweise, ein ehemaliger Polizist ist dabei, jemand, der im Gartenbau und Landschaftspflege tätig ist in Sachsen. Also eine ganz bunte Mischung aus Menschen, die offenbar geeint sind durch eine staatsfeindliche Haltung und Ideologie.
Wenn man sich die bekannt gewordenen Namen dieser terroristischen Vereinigung anschaut, dann ist das ja schon erschreckend. Sie hatten vor allen Dingen enge Kontakte zu Polizei, Bundeswehr und Justiz. Und der Einsatz heute Morgen war ja auch für die Spezialkräfte nicht ungefährlich. Denn unter den Beschuldigten sollen auch ehemalige Soldaten der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee der DDR gewesen sein. Und die haben bei dem Plan des Umsturzes wohl auch Tote in Kauf genommen. Wie konkret waren denn die Pläne dieses Netzwerkes schon?
Also dazu muss man sagen, dass die Vorstellung dessen, was diese Menschen wollten, die war schon relativ konkret, nämlich die Bundesregierung stürzen beziehungsweise schlichtweg einen anderen Staat gründen, und da wurden dann auch schon Rollen verteilt, also wer welche Ministerposten in einer neuen Regierung übernehmen sollte. Aber der Weg dorthin, also die konkreten Pläne, das war noch nicht so ganz klar. Es wurde offensichtlich auch darüber gesprochen, mit Waffengewalt beispielsweise den Bundestag zu stürmen. Es soll da durch abgehörte Telefonate den Ermittlern bekannt geworden sein, dass man dann plante, Politiker in Handschellen abzuführen. Aber es wurde auch über Blackouts gesprochen, mit denen die Bevölkerung verunsichert werden sollte. Also all solche Szenarien und ganz kruden Fantasien waren da wohl in dieser Gruppe verbreitet.
Wie und wann wurden die Sicherheitsbehörden denn auf dieses Netzwerk aufmerksam?
Ja, begonnen hat das Ganze im Frühjahr diesen Jahres, vor allem durch Erkenntnisse des Verfassungsschutzes und da vor allem der Landesämter in Hessen zum Beispiel. Die haben sich einzelne dieser Personen angeguckt und haben gesehen, dass in der Reichsbürgerszene sich offenbar was zusammenbraut, dass sich Menschen vernetzen und auch immer mehr Menschen auftauchen, die man so gar nicht kannte aus extremistischen Bereichen. Also Menschen, die nicht als Rechtsextremisten zum Beispiel bekannt waren. Und dann ist das im Laufe des Sommers und Herbstes nochmal größer geworden. Das Bundeskriminalamt hat dann ermittelt, als klar wurde, die sind schon dabei, irgendwie sich Waffen zu besorgen, offenbar. Und so wurde daraus dann dieses Ermittlungsverfahren und heute die wohl größte Razzia in diesem Bereich, die es jemals in der Geschichte der Bundesrepublik gab.
Kann man denn schon sagen, was die Ermittler bei den Razzien gefunden haben?
Das ist noch nicht ganz klar. Also ich weiß dazu noch nichts. Vermutet wurde, dass es unter diesen Personen zahlreiche Waffenbesitzer gibt. Es gibt auch wohl legale Waffenbesitzer, aber auch illegaler Waffenbesitz wurde vermutet. Und das müssen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben. Das sind ja sehr umfangreiche Durchsuchungen gewesen. Über 130 Objekte in 11 Bundesländern. Auch in Österreich gab es eine Festnahme. Und da muss jetzt erstmal geguckt werden. Und da spielen auch, die Größe dieser Objekte auch eine Rolle. Da geht es auch um ein Schloss in Thüringen. Und das kann lange dauern, bis da alles durchsucht wurde.
In diesen Minuten wendet sich ja auch der Generalbundesanwalt an die Presse. Das Gespräch können Sie nicht mitbekommen, weil Sie gerade mit mir sprechen. Welche Reaktionen hat es denn heute generell von Seiten der Politik auf den geplanten Staatsumsturz gegeben?
Es gab unterschiedliche Reaktionen. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich geäußert und hat auch das Vorgehen der Sicherheitsbehörden gelobt, dass man da so früh eingeschritten ist, als klar wurde, dass es sich da um eine offensichtlich gefährliche Gruppierung oder ein Netzwerk handelt. Auch die Bundesinnenministerin hat darauf verwiesen, dass die Reichsbürgerszene offenbar immer militanter und gewaltbereiter agiert und dass man eben von Seiten der Sicherheitsbehörden da jetzt genauer hinschauen will und in Zukunft auch weiterhin hart gegen diese Umtriebe vorgehen möchte.
Heute Morgen haben Razzien in Deutschland gegen ein Netzwerk aus dem sogenannten Reichsbürgermilieu, die hat es gegeben, über die Hintergründe berichtete Florian Flade. Vielen Dank für die Informationen. Erschrecken Sie morgen gegen 11 Uhr bitte nicht, wenn die Sirenen anfangen zu heulen. Es wird nur ein Probealarm sein, ein bundesweiter. Mit der Warnung soll überprüft werden, wie gut die technische Infrastruktur im Falle einer Katastrophe funktioniert und wie die Bevölkerung informiert werden könnte, wenn beispielsweise wieder eine Flutkatastrophe bevorsteht oder ein Chemieunglück passiert. Vor 2 Jahren hat es einen solchen Warntag schon einmal gegeben und damals hat man festgestellt, da gab es etliche Schwachstellen. Vieles funktionierte nicht so, wie es sein sollte. Denn nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden Sirenen in vielen Städten stillgelegt. In München zum Beispiel. Henning Hubert hat im Vorfeld mal recherchiert, wie gut morgen die amtliche Katastrophenwarnung über Sirenen, Radio, Fernsehen und Apps die Menschen erreichen wird. Wahrscheinlich aber wieder mal nicht alle.
Die Erwartungen sind hoch an den bundesweiten Warntag, besonders dort, wo im Juli 2021 das Hochwasser verheerend gewütet hatte. Die Bevölkerung ist sensibilisiert, ebenso die Politik. Der CDU-Politiker Thomas Okos sitzt in Düsseldorf als direkt gewählter Landtagsabgeordneter aus dem schwer von der Flut betroffenen Rhein-Erft-Kreis.
Das Allerwichtigste ist, dass wir informiert werden und dass vor allem auch die Breite der Gesellschaft auch erreichen. Es reicht also nicht nur, wie man das vereinfacht und verkürzt sein könnte, dass man übers Handy erreicht, dass man über einen Anruf erreicht wird, sondern wir müssen wirklich alle erreichen und vor allem müssen wir dann auch das erzielen, dass die Menschen wissen, was zu tun ist. Ja, also wir müssen die Informationen bereitstellen, wir müssen die Ansprechpartner bereitstellen und vor allem auch gewährleisten, wie wir die Versorgung aufrechterhalten.
Doch schon im Vorfeld des Warntags sind die vorhandenen Lücken im Zivil- und Katastrophenschutz sichtbar. Mal weiß ein Innenministerium, wie viele Sirenen im Land überhaupt in Betrieb sind und mal nicht. Das Stuttgarter Innenministerium hat für Baden-Württemberg keine Zahlen. Begründung, zuständig seien die Kommunen. So werden am Warntag in Karlsruhe zwar die Sirenen heulen, in Freiburg aber nicht, weil man die dort an anderen Terminen im Jahr testet. Aus Schwerin heißt es dagegen, in Mecklenburg-Vorpommern würden die landesweit 1600 vorhandenen Sirenen im Katastrophenfall nur 60% der Bevölkerung erreichen. Was morgen zu hören sein wird, ist bereits bekannt. Zunächst ein langer Dauerton, Endwarnung und nach einer Pause ein Auf- und Abheulen. Das erst ist der scharfe Warnton. Laut Feuerwehr sollten dann in einem Ernstfall alle aus dem Freien rein in ein Gebäude und Fenster und Türen schließen. Und das Radio oder andere Medien einschalten, um auf weitere Informationen zu warten. Am Warntag ist das allerdings nicht nötig. Abschließend kommt wieder der Dauerton als Entwarnung. Immer gilt, die Sirenen werden am Warntag nicht zentral beim BBK, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn, ausgelöst, sondern per Hand in den Leitstellen der Feuerwehren der Kommunen. Auch in Essen ist das so, bundesweit die Großstadt mit dem modernsten Sirenennetz. In den vergangenen 4 Jahren hat Essen knapp 50 Tetra-Digitalsirenen errichtet. Damit sie aus der Ferne vom Bonner BBK ausgelöst werden, müsste in jedem einzelnen Schaltkasten die Software aktualisiert werden. Ein hoher Aufwand, den die Essener Feuerwehr nicht betreibt, sondern lieber aus der eigenen Leitstelle heraus die Sirenen heulen lässt. Für Volker Deichmann sind Sirenen das Herzstück des Nationalen Warntags. Er ist Geschäftsführer der Koblenzer Sirenenbaufirma EuroBOS und kommt zurzeit den Bestellwünschen der Kommunen nicht hinterher.
Letztendlich ist es ein Mix, der bedient werden muss, aber der Sirene gebührt hier schon eine gewisse Aufmerksamkeit, weil sie eben einen außerordentlichen Weckeffekt im besten Sinne hat. Wenn ich eine Sirene höre, weiß ich, hier brennt es, hier ist irgendwas Kritisches vorgefallen, jetzt schalte ich mein Radio ein.
Bleibt neben den Warnungen im Radio und über spezielle Apps die Information der Bevölkerung durch Cell Broadcast, damit auch wirklich bundesweit gewarnt wird. Das ist ein System für Notfallbenachrichtigungen auf Mobiltelefone, das nach dem Test am Warntag im kommenden Jahr deutschlandweit aktiviert werden soll. Rechtlich möglich ist Cell Broadcast erst seit einer Änderung des Telekommunikationsgesetzes vor einem Jahr, als eine Reaktion auf die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands rund um den 15. Juli 2021. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel von der SPD gegenüber dem NDR.
Nach den erschreckenden Geschehnissen im Ahrtal, wo ja dann auch klar war, wir konnten mit verschiedenen Warninstrumenten nicht mehr alle erreichen und wo im Nachhinein die nicht unberechtigte Diskussion entstanden war, müssen wir nicht auch in Deutschland gesetzgeberische Grundlagen schaffen, damit die Mobilfunkanbieter gezwungen sind, verpflichtet sind, vielleicht die schönere Formulierung, an diejenigen, die in einem gewissen Bereich sich aufhalten, auf Weisung von Katastrophenschutzbehörden oder von Polizei oder Feuerwehr entsprechende Signale zu bekommen.
Laut Bundesdigitalministerium erscheint die Warnmeldung via Cell Broadcast auf den Startbildschirmen aller in Funkzellen eingebuchten Handys. Sie kann sogar mit einem Alarmton verbunden werden, auch wenn das Handy im Lautlosmodus ist. Die Warnmeldungen könnten in der Regel auch von älteren Handys empfangen werden. Ein Smartphone sei nicht erforderlich. Die Mobilfunknetzbetreiber dagegen haben vorab per E-Mail oder SMS ihre Kunden darüber informiert, dass man für die Cell Broadcast Warnung eine der aktuellsten Betriebssoftwareversionen installiert haben muss, um überhaupt am Donnerstag um 11 Uhr gewarnt zu werden. Der Datenschutz bereitet dabei keine Bauchschmerzen. Anders als bei SMS-Meldungen bleiben bei Warnungen über Cell Broadcast die Nummern der Empfänger für die Behörden geheim.
Morgen um 11 Uhr wird es eine bundesweite Warnung geben. Gründe, warum viele Menschen nicht erreicht werden können, darüber berichtete Henning Hilbert. Vor gut einem Jahr gab es in Schwerin und im Nachbarlandkreis Ludwigslust-Parchim einen Hackerangriff. 4000 Rechneranschlüsse sind nicht mehr zu benutzen. Bürgerbüros müssen schließen, dienstliche E-Mails können nicht mehr gelesen oder geschrieben werden. Auch die Zugriffe auf sämtliche Akten sind nicht mehr möglich. Anträge auf Pässe, Schülerbeförderung, Hausbau oder Aufenthaltsberechtigung bleiben liegen. Die Erfassung und Weiterleitung der täglichen positiven Corona-Tests, die sind nur noch in guter alter Handschrift oder telefonisch möglich. Der Hackerangriff vor einem Jahr hatte ordentliche Auswirkungen, monatelang. Heute, ein Jahr später, werden die letzten Computer auf schlafende Viren geprüft und für den Dienstgebrauch wieder fit gemacht. Ein Millionenschaden entstand. Derweil hat man in Schwerin viele Lehren gezogen, die anderen Kommunen in Krisenzeiten helfen könnten, wie Landeskorrespondentin Silke Hasselmann berichtet.
Vor einem Jahr zu Besuch beim Schweriner Hauptamtsleiter Hartmut Wollentheit. Er sitzt in seinem Büro der Stadtverwaltung. Der Rechner schweigt, der Bildschirm schwarz. Und das 1,5 Monate nach jenem Oktoberfreitag, an den er sich immer erinnern werde, sagt Hartmut Wollentheit.
Ich saß am Frühstückstisch. Es war kurz nach 7. Der Geschäftsführer unseres IT-Unternehmens ruft an mit einem Tonfall, den ich sonst von ihm so nicht kenne. Und er sagt, es spricht ganz viel dafür, dass wir hier ein Hackerproblem haben und wir haben deshalb alle unsere Systeme runtergefahren. Ich habe dann gleich meinen Oberbürgermeister unterrichtet und dann hat schon sich ein Krisenstab gebildet und der hat dann auch getagt.
Jemand hatte die Server des IT-Dienstleisters Kommunalservice Mecklenburg, kurz KMS, gehackt und eine Schadsoftware samt Aufforderung zur Kontaktaufnahme eingeschleust. Der KMS sperrt daraufhin sämtliche 4000 angeschlossenen Rechnerzugänge und wird sie in den folgenden Monaten nach gründlicher Prüfung nach und nach wieder freigeben. Die Stadt schaltet das Landeskriminalamt ein und wird auf keinerlei Geldforderung eingehen. Heute, ein Jahr später, läuft fast alles wieder wie gewohnt. Die letzten Rechner werden bis zum Jahresende auf schlafende Viren geprüft sein. Im Rückblick meint Oberbürgermeister Rico Badenschier:
Da haben wir jetzt für uns viel gelernt und möglicherweise können auch andere daraus lernen.
Regel Nummer 1, enge Zusammenarbeit, ja, aber IT macht IT und Verwaltung macht Verwaltung. Denn Regel Nummer 2, die Verwaltungsspitze entscheidet so rasch wie möglich, was als erstes wieder funktionieren muss und was warten kann. Priorität in Schwerin hatte die pünktliche Auszahlung der Sozialhilfe, von der tausende Schweriner abhängig sind. Die eigentlich digital erfassten Datensätze und automatisierten Zahlungsläufe nach dem Hackerangriff vorerst nicht zugänglich. Also bereiteten die Sozialamtskollegen für den nächsten anstehenden Auszahlungstermin einen analogen Plan B vor, erklärt Rico Badenschier.
Normalerweise läuft es so, dass die Sozialhilfe ja in Computerprogrammen berechnet wird und diese Computerprogramme automatisch eine Auszahlungsdatei generieren. Diese Auszahlungsdatei wird dann sicher an die Sparkasse gegeben und die weist dann die Zahlungen von unserem Konto an die einzelnen Zahlungsempfänger an. Das ging natürlich in dem Moment nicht. Nicht zuletzt, weil ich es auch die Sicht der Sparkasse verstehen kann, in so einer Situation von uns keine Datei annehmen zu wollen. Und dann haben wir dann zwei Ebenen gleichzeitig gearbeitet. Das eine war, die Kommunikation zur Sparkasse wiederherzustellen. Aber parallel haben wir die Zahlläufe manuell, sprich auf Überweisungsträgern, vorbereitet. Und dann haben wir als Verwaltung natürlich erstmal uns wieder schütteln müssen, tausende Überweisungsträger händisch auszufüllen.
7 Tage nach dem Hackerangriff und 2 Tage vor der nächsten Auszahlung waren die Rechner im Sozialamt geprüft und wieder einsatzfähig. Die mühsam ausgefüllten Überweisungsträger wurden nicht gebraucht. Doch notfalls wären Stadt und Sparkasse diesen Umweg gegangen. Einen anderen fanden sie im Bereich Unterhaltsvorschuss.
Da haben wir auch über 2000 Leistungsberechtigte, das sind ja zumeist junge Frauen mit Kindern, Alleinerziehende, die im Unterhaltsvorschussanspruch sind. Auch da komplette elektronische Akte, also keine Papierakte mehr vorhanden. Daher konnten wir uns behelfen, weil viele dieser Empfängerinnen gleichzeitig auch Hartz IV bekommen. Für 80-85% der Betroffenen lagen die Datensätze im Jobcenter vor, sodass wir die Leistungserbringung, Leistungsgewährung und auch die Höhe der Zahlungen erstmal über das Jobcenter sicherstellen konnten.
Regel Nummer 3, alle noch so gut gemeinten Versuche einzelner Abteilungen unterbinden, sich übergangsweise eigene Kommunikationskanäle aufzubauen, meint Rico Badenschier. Die Alternative für die interne Behördenkommunikation, ein datensicherer Messenger-Dienst. Schwerin hatte einen gefunden und wer sich freiwillig eine entsprechende App auf dem privaten Smartphone oder Notebook installierte, war nun jederzeit an die Informationen aus Krisenstab und Hausleitung angeschlossen.
Und das haben wir jetzt auch noch. Also dadurch, dass in der Situation relativ viele Leute diesen relativ sicheren Messenger sich installiert haben, können wir jetzt über diesen Messenger auch Alltagskommunikation innerhalb der Behörde datenschutzkonform anbieten. In der Ukraine-Krise haben wir das genutzt und noch das ist was aus der Situation übrig bleibt.
Übrigens, die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern konnte ihre Bürger und Unternehmen auch während des Computer-Shutdowns stets auf dem Laufenden halten, und zwar über ihre Internetseite. Denn die funktioniert über einen anderen, nicht gehackten IT-Dienstleister. Ein Vorteil, der freilich bei einem kompletten und anhaltenden Stromausfall dahin wäre. Das Blackout-Szenario hat auch der Schweriner Oberbürgermeister derzeit mehr denn je im Blick.
Das Ganze ganz ohne Strom, wir wissen ja auch nicht, wenn so ein Blackout-Szenario kommt, wie lange es dauert, wird am Ende wieder Stabsstrukturen und auch tagesaktuelle Entscheidungen vonnöten haben. Aber wie gesagt, eine kleine Blaupause haben wir da jetzt im Schrank, wo wir nicht jede Erfahrung nochmal neu machen müssen.
Vor einem Jahr hat es einen Hackerangriff in Schwerin gegeben. Über die Auswirkungen und Konsequenzen für die Behörden berichtete Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Warum es so schwer ist, ausreichend Ärzte auszubilden. Darüber wird es in der folgenden Sendung mehr Informationen geben. Campus und Karriere dann nach den Nachrichten. Heute mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich bin Sabine Demmer. Das war die Sendung Deutschland heute. Schönen Tag noch.